Vielen Dank euch hier und euch. Schöne Grüße von meiner lieben Frau. Die hat auch ein bisschen noch nicht so ganz richtig fit mit Hüstel und sonstiges. Schleppt sich alles ein bisschen länger hin wie früher. Aber wir haben vorhin gerätselt, ob es am Alter liegt, was höher wird als früher, oder ob die Viren besser geworden sind und sich schlechter halten. Also jeden, der ein bisschen kratzt und hüstelt, Mann, das ist in den Tagen so, genau. Ihr könnt schon mal die erste Folie einblenden. Das ist so eine Warm-up-Frage, wo ihr nochmal schauen könnt, kenne ich meinen Nachbarn eigentlich schon. Ich gebe euch 30 Sekunden, um euch mal über diese Frage Gedanken zu machen. Kann jemand mit offensichtlichen Fehlern und Schwächen ein Vorbild im Glauben für dich sein? Warum ja, warum nein? Einfach mal hinter dir, neben dir, sag Hallo, wenn du noch nicht Hallo gesagt hast heute, und frag mal, was meinst du? Ganz spontan, keine langen theologischen Diskussionen. Ja, Jens hat schon was vorgegeben, aber fühlt euch da ganz neutral in eurer Meinung. Genau, auf jeden Fall wisst ihr jetzt, wer neben euch sitzt oder genau unterwegs ist. Ja, ist eine interessante Frage und man müsste dann lang natürlich überlegen, was heißt offensichtlichen Schwächen, Fehlern oder so. Ist da jemand, der da festhält an irgendwas oder jemand, dem mal was passiert ist nur? Das wollen wir heute gar nicht im Einzelnen behandeln. Ich dachte nur so als Frage, weiß nicht, ob ihr die Outreach-Band zum Beispiel als Vorbild habt oder so. Man hat ja auch so ein Vorbild, da passt alles, da fehlt nichts. Das will man erreichen, um auch nach außen was darzustellen. Ja, dann passt dann so jemand da rein, der eigentlich auch so normaler ist, in dem immer mal was passiert. Und ihr habt ja die letzten Wochen, wer immer hier war, immer über neu geredet, hat Jens gesagt, ne? Die Jahreslosung, ich mache alles neu. Gott wirkt Neues, es ist Neues geworden im Korintherbrief. Und heute soll es auch darum gehen, dass jemand eine neue Chance bekriegt. Gott gibt dir eine neue Chance. Und wenn jemand hier, wie Petrus da sitzt, dann kann man überlegen, wie geht's uns heute? Also immer wenn Petrus hier steht, setz einfach deinen Namen ein. Darum geht's heute. Du kannst mal die nächste Folie klicken. Wir waren einmal in Südfrankreich, das ist in Nîmes, da waren wir in so einem Theater sozusagen, Stadion. Und das erinnert uns oder hat uns erinnert an die Zeit der ersten Christen. Ne? Rom, Kaiser und unten haben die Gladiatoren gekämpft. Irgendwelche Spiele mit Löwen oder gegeneinander mit Schwert oder wer Asterix liest oder so, der wusste das schon. Und es ging immer darum, wer ist der Beste, wer gewinnt. Eine Darbietung war da und am Ende saßen oben die Leute und dann Daumen runter oder Daumen hoch. Das war also, entweder hast du die neue Chance gekriegt, du durftest weiterleben, Daumen hoch, oder es war einfach dein Ende, Daumen runter. Und das ganze Ding war nicht nur vor 2000 Jahren, sondern klick mal weiter. Auch in der heutigen Zeit, glaube ich, ist es so, dass solche Shows beliebt sind, in denen der Beste gewinnt und denen dann irgendeine Jury entscheidet, hier, das war völliger Mist, du bist raus oder sonst was, oder eben kommst eine Runde weiter. Da gibt es so Leute wie den Dieter Bohlen, ich will ihn jetzt nicht schlecht machen oder so, aber der hat ziemlich krasse Meinungen oft auch deutlich geäußert und du denkst, wow, wenn ich das so für mein Leben gehört hätte, dann würde ich wahrscheinlich nie mehr aus dem Haus gehen, so ungefähr, was der mir jetzt gesagt hat. Also Shows, Deutschland sucht Supermodel, Superstar oder sonst irgend sowas, Bachelor, Daumen hoch, Daumen runter. Ich glaube, das Dschungelcamp hat jetzt auch wieder angefangen, da kann man, glaube ich, auch rauswählen, reinwählen. Es liegt uns so ein bisschen im Blut zu beurteilen, wer noch die Chance kriegt und wer nicht. Das heißt also, wir mögen das ganz gerne, so die anderen sagen, das war schlecht, du bist raus. Das ist so ein bisschen, steckt auch, ich weiß nicht, ob es nur in uns Deutschen ist oder sowas. Und auf der anderen Seite, wozu führt das? Das führt ja oft dazu, dass eigentlich immer weniger jemand bereit ist, zu seinen Schwächen zu stehen, nach außen auch zu zeigen, ja, das ist mir auch passiert, sondern man will gut rüberkommen. Ja, das fängt beim Make-up an, bei der Anzugsordnung oder sonstige Sachen. Man will eben nicht einer sein, wo der Daumen runter geht, der dann irgendwo rausgeschmissen wird, keine Chance mehr im Leben bekommt, einfach weg ist. Da haben wir so eine gewisse Fehlerkultur, die nicht gut ist. Und das führt dazu, dass wir auch keine Fehler machen wollen oder zumindest sollen es die anderen nicht sehen, dass wir Fehler machen. Wir in uns selber drin denken wir vielleicht schon, ja, eigentlich, aber gut, dass es keiner weiß. gut, dass keiner weiß. Wenn du das nicht bringst, was die anderen von dich erwarten, hast du versagt, dann wirst du ausgemustert, rausgeschmissen. Und die Frage ist ja, ist es bei uns Christen eigentlich anders? Schauen wir vielleicht auch manchmal ganz drauf, wo irgendein anderer Christ einen Fehler macht oder, keine Ahnung, ihm irgendwas passiert und denken, oh, da seht ihr mal, der, habe ich mir doch gedacht, dass der gar nicht so cool ist oder so heilig oder so, wie es immer passiert. Und man ist fast schon erleichtert, dass man dem anderen so ein bisschen Daumen runter geben kann, weil das hebt einen ein bisschen höher als den anderen. Gibt's neue Chancen für jemand, der auch bei uns im christlichen Bereich versagt hat? Und deswegen glaube ich schon, dass die Frage tief drin in der Gesellschaft, vielleicht eben auch bei uns Christen, ist, gibt's denn wirklich jemand, bei dem ich brutto so sein kann, wie ich eigentlich bin? Ich sage immer, wo ich mich zu Hause fühlen kann, wo ich reingehe ins Wohnzimmer, ich flack mich aufs Sofa, achte auf keine Anstandsregeln oder sonst was, sondern er kennt mich, ich darf so sein, wie ich bin und ich werde so angenommen und da fühle ich mich zu Hause und wohl. Und vielleicht ist das gar nicht mehr so oft der Fall, auch in unseren Kreisen. Wo ist jemand, der mir mein Versagen nicht immer wieder vorhält, nicht alles nachträgt, bis hin zur Ehe, wo der Partner dich sagt, da, weiß, jetzt ist wieder, ich habe das schon dreimal gesagt. Das ist dann nicht vergeben, sondern das ist alles noch registriert. Und wenn es dann wieder vorfällt, wird mir das nachgetragen oder vorgeholfen. Also heute ist jemand, der eine neue Chance kriegt, anlässlich der Jahreslosung. Gott macht eine neue Schöpfung, neue Himmel, neue Erde. Aber eben auch in unserem persönlichen Leben darf das passieren. Und das wünsche ich mir und uns, dass das immer wieder passiert. Zu entdecken, was für eine großartige Chance das auch gibt. Du kannst den nächsten Folie mal ranmachen. Es geht um diesen Petrus. Gott gibt dir eine neue Chance. Ein totaler Versager, könnte man sagen, bekommt einen neuen Anfang. Ein Comeback, wo er vielleicht selbst gar nicht mehr damit gerechnet hat, weil er gedacht hat, jetzt bin ich raus. Jetzt ist der Daumen unten, das war's. Ende im Gelände. Und dann kommt Jesus und gibt ihnen eine neue Chance. Darum soll es heute gehen. Wir blenden mal die Geschichte ein. Ich lese es mal von hier vor. Ihr könnt vielleicht mitlesen oder in euren Bibeln nachschlagen aus Johannes 21, 15 bis 19. Die Vorgeschichte vielleicht ganz kurz. Jesus ist auferstanden. Das 21. Kapitel wirkt fast wie so ein bisschen angehängt. Da war noch ein Ergebnis. Sie sind fischen gegangen und dann sehen sie Jesus am Ufer und erkennen das. Und Jesus hat schon Frühstück für sie bereitet. Und es ist alles irgendwie wie im Traum sozusagen. Und am Ende des Frühstücks sagt Jesus ein bisschen so zu Petrus, gesondert, nach Motto, Petrus, wir müssen reden. Da ist noch was. Nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, bin auferstanden, alles gut, sondern Petrus, mit dir habe ich noch ein Wort. Es geht um die neue Chance, die ich dir geben will. Und da schauen wir mal rein. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Wow, stell dir mal vor, ich würde euch das jetzt fragen hier. Du liebst du Jesus mehr als alle anderen hier? Weiß nicht, was ihr sagen würdet. Und Petrus nach dieser Vorgeschichte überlegt auch, was soll ich ihm wohl jetzt sagen? Er gab ihm zur Antwort, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Geht gar nicht auf den Vergleich ein mit den anderen, sondern dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, ne? Kennt ihr vielleicht auch, wenn einer dreimal, du denkst, du hast es doch schon gesagt, dann kommt nochmal die Frage, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Dreimal die Frage, dreimal ein Auftrag und dann lesen wir die zwei Verse in der nächsten Folie nochmal zu Ende, im Abschnitt. Ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte, folge mir nach. Damit ist diese Sequenz, dieses Gespräch zu Ende mit den neuen Beauftragungen, folge mir nach, nachdem die neue Chance von Petrus gehört wurde und er die Antwort gegeben hat, setzt ihn Jesus wieder ein. Hier mit dem Tod, ja, steht nicht in der Bibel, aber von den Überlieferungen her ist Petrus ja auch gekreuzigt worden in Rom. Er wollte mit dem Kopf nach unten gekreuzigt werden, nicht wie sein Herr. Sicher Dinge, die ihm nicht gefallen haben. Jesus hat das schon richtig angedeutet. Also diese Vorgeschichte, dieses Gespräch, Petrus bekommt eine neue Chance. Und deswegen wollen wir heute einfach mal ganz kurz ein bisschen schauen, was war Petrus für ein Mensch. Und wie gesagt, setz immer deinen Namen da ein, wo Petrus steht. Und überleg, wie ticke ich, was ist eigentlich bei mir los. In der nächsten Folie, Petrus, du hast dein Leben im Griff. Das meine ich damit, du hast dein Leben im Griff, so wie du heute hier sitzt. Ist das etwas, geht's dir so wie Petrus? Jesus hat sich ja so ein Team ausgesucht, könnte man auch sagen, Jesus sucht den Superjünger, ist rumgegangen, hat Leute berufen. Petrus hier war sozusagen ein Netzwerkadministrator, hat also am Netzwerk gerade gebaut, als Jesus ihn berufen hat. Und es klingt in der Bibel immer so, ja, sie gehen vorbei, Jesus sagt, komm, folge mir nach, die Leute gehen mit. Wir wissen, Petrus war schon jemand, der schon mit Johannes dem Täufer unterwegs war, mit ein paar Leuten, die wirklich aufs Reich Gottes gewartet haben, auf diesen neuen Anfang. Und Petrus war mit allen Wassern gewaschen, nicht nur, weil er auf dem Meer war unterwegs, Fischer und Geschäftsmann, sondern er hat von sich gedacht, Mensch, ich hab's drauf. Ich hab's drauf, ich bin Netzwerkadministrator, nach dem Motto, okay, mich musste Jesus ja wählen. Also wenn er schon ein paar so ein Team mit sich hat, dann ganz klar, ich krieg den Stammplatz auf jeden Fall in der Elf dabei. Beim Fußball ist ja oft so ein paar, die immer wissen, sie sind richtig gut, die machen sich da keine Gedanken, ob sie aufgestellt werden. Dann gibt's ein paar so Wackelkandidaten, da weiß man nicht, ob der Trainer sie aufstellt oder nicht. Petrus war vom Typ her so, dass er gesagt hat, wenn Jesus schon Leute aussucht, also ich bin auf jeden Fall dabei. Da gab's welche vielleicht wie Levi oder andere, die gesagt haben, oh, mein Leben war so verpfuscht und ich bin so sozial verachtet gewesen. Boah, warum bin ich hier eigentlich mit dabei? Ich weiß gar nicht, warum Jesus mich gerade ausgewählt hat. Ich kann doch eigentlich das gar nicht bringen. Petrus war anders. Petrus wusste, was er kann. Sein Mundwerk war auch immer wieder schneller als all die anderen Mundwerke, die da mitgelaufen sind. Sehr oft haben viele vielleicht dasselbe gedacht, aber Petrus hat's rausgehauen, ausgesprochen. Gibt ja auch Leute, die beim Reden denken, kenne ich auch ein paar, die gesagt haben, sie müssen reden und dann dabei denken sie. Petrus war einer, der einfach das rausgehaut hat. Der hat sein Herz sozusagen auf der Zunge getragen und hat natürlich auch gedacht, ja, meine Meinung ist ja auch gut, ich habe ja auch Erfahrung, ich kenne das schon. Du bist der Christus, der Gesalbte Gottes, ne? Das war der Petrus, der das gesagt hat. Als Jesus sagt, wer bin, was denken denn die Leute, wer ich bin? Petrus, du bist der Christus, der Gesalbte Gottes. Und dann sagt Jesus, ja, Petrus, darauf will ich meine Gemeinde bauen. Die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwinden. Und Petrus dachte, klar, ich werde wahrscheinlich der wichtigste Mann sein, wo Jesus endlich mal jemand gefunden hat, wo er seine Gemeinde drauf bauen kann. So war Petrus. Ein paar Szenen hier, es waren ein paar Geschichten, die können wir alle nicht durchgehen heute. Jesus erweckt ein totes Mädchen wieder zum Leben. Wer war natürlich dabei? Petrus unter anderem. Jesus hat oft nur 3 Leute mitgenommen. Petrus war dabei als ein Mädchen, also er hat es erlebt, ein totes Mädchen kommt wieder zum Leben. Nächste Folie. Petrus war der, der den Fuß über die Reling gewagt hat. Er hat gesagt, ja, ruf mir zu, wenn du befiehlst, dann will ich gehen. Ich geh auf dem Wasser, und er geht auf dem Wasser zu Jesus zu, und die anderen haben nur mit großem Mund dort gesessen, haben zugeschaut. Ganz klar, Petrus war derjenige. Nächstes, als es dann richtig eng wurde, als klar war, jetzt wird's ernst, jetzt kommen die Wachen, jetzt kommen die Leute mit Schwertern auf uns zu, wollen Jesus gefangen nehmen, da war Petrus derjenige, der gesagt hat, Leute, jetzt müssen wir uns verteidigen. Jetzt können wir nicht mehr nur reden, jetzt wird's handgreiflich. Und er zieht das Schwert und haut, wie wir erfahren dann später, dem Malchus das Ohr ab und will Jesus verraten. Also Petrus hat gesagt, Leute, nicht einfach alles einstecken, wir müssen das Christsein verteidigen, wir müssen Jesus verteidigen. Und im nächsten Bild sehen wir auch noch das hier, dass Petrus sein Leben im Griff hatte. Man könnte sagen, Familie ist in Ordnung, Erfolg im Beruf, Ansehen in der Gemeinde, du bist ein ordentlicher Mensch. Und wenn ich oft so durch verschiedene Gemeinden auch im deutschen Lande so schaue, gibt es ganz viele von denen, glaube ich, in der Gemeinde. Ob es jetzt FEG, Baptisten, FCG, was auch immer, solche Leute gibt's. Petrus war ja auch der, der dann bis zum Gerichtshof noch hinterhergegangen ist, als es richtig eng wurde. Also es war einer, der richtig ein Vorbild war im Glauben von einem Christen, der so alles richtig macht, der sich nicht einfach da abschmieren hat lassen. Du hast dein Leben im Griff. Und vielleicht bist du auch so jemand. Vielleicht sagst du auch, ja, genau so geht's mir eigentlich. Ich weiß eigentlich, wie ich meinen Tag gestalte, ich weiß, wie ich mein Christsein gestalte, ich habe keine großen Probleme, ich habe die Dinge im Griff. Gott gibt dir eine neue Chance. Ja, warum? Brauche ich eigentlich gar nicht. Wofür brauche ich eine neue Chance? Denn ich kann's selber. Und das ist ein gefährlicher Punkt. Das ist ein gefährlicher Punkt, wenn jemand so denkt. Und ich glaube, ja, die Gefahr besteht bei uns allen, die wir schon so ein bisschen mit Jesus unterwegs sind, einige Jahre, dass wir das oft so denken. Ich habe das eigentlich alles im Griff. Es ist dann so ein bisschen, dass du dein Leben lebst, wie viele vielleicht andere Arbeitskollegen, Nachbarn oder sonst was. Und du hast halt zusätzlich noch Gott. Du hast zusätzlich Gott so ein bisschen eine Dekoration eingebaut in dein Leben. Da gehört der Sonntag dazu, vielleicht noch ein Treffen unter der Woche, vielleicht noch ein Hauskreis oder du liest auch Bibel. Es ist aber eigentlich ist es wie eine Dekoration deines Lebens. Dass Gott spielt in deinem Leben eine Rolle. Und du bist aber eigentlich der Regisseur und lebst so dein Leben. Und dann denkst du nicht, dass du eine neue Chance von Gott brauchst, weil es passt ja alles. So ein Mensch ist dann oft ein bisschen gelangweilt in seinem Christsein. Ach, warum sollte ich da jetzt hin? Gemeinde, es geht doch auch so. Ich brauche das eigentlich gar nicht. Langweiliges Christsein kann schon bei der Jugend anfangen. Wenn man denkt, man hat alles im Griff, bis hin zum Älteren. Neue Chancen brauchen wir dann eigentlich gar nicht. Kirche ist langweilig, ist verzichtbar. Und das erleben wir eben auch momentan. In freien Gemeinden auch, in der Landeskirche auch, weil viele genauso denken. Das bedeutet mir nichts, was hier steht, eine neue Chance echt zu bekommen. Aber was ist dann, wenn die Fassade bröckelt? Und das ist der Punkt, wo Gott manchmal aus Gnade uns hinführen will, dass wir entdecken, es ist doch nicht alles so gut, wie ich dachte. Und solange du Jesus nicht richtig kennst, kannst du das wirklich denken, dass alles in Ordnung ist. Bei Petrus war es mal so, da gab es eine Begegnung, als er im Boot war und Jesus reinkam und dann waren ganz viele Fische gefangen und plötzlich erkennt Petrus, wie er eigentlich vor diesem Jesus dasteht. Ein heiliger Gott. Er sagt, geh raus aus meinem Boot, ich bin überhaupt nicht würdig, dass du mich dabei hast. Wie vielleicht Levi und ein paar andere sowieso auch schon gedacht haben. Petrus musste erst dahin gebracht werden, um zu erkennen, Jesus braucht mich wirklich überhaupt nicht und ich habe eigentlich überhaupt nichts im Griff. Ich bin ja noch der alte Petrus mit dem losen Mundwerk, mit meiner eigenen Kraft. Ich brauche eine komplette Lebenserneuerung. Petrus hatte so eine Begegnung in dem Boot, wo er diese Heiligkeit Gottes erkannt. Und vielleicht ist es manchmal bei uns so, dass irgendeine Krise im Leben kommt. Es kann eine gesundheitliche Krise sein, du kannst deinen Job verlieren, eine Beziehung kann zerbrechen, die Kinder lösen sich plötzlich, wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Irgendwas geht richtig schief und du merkst plötzlich, wie so die Fälle wegschwimmen. Und dass du auch dein christliches Leben gar nicht mehr so im Griff hast. Und der Glaube, du plötzlich merkst, dass der gar nicht in deinem Herzen ist, sondern etwas ist, wo du eigentlich nur zur Gemeinde gehst, wo du dir so als Routine angeeignet hast. Und solche Situationen brauchen wir, um zu erkennen, ich hab's nicht verdient, dass Jesus mich annimmt. Ich habe es wirklich nicht verdient, dass ich diese neue Chance, ein neues Leben bekomme. Aber jetzt, unglaublich, jetzt kommt Jesus auf mich zu. Also Petrus musste zum Punkt kommen, wo er diese Haltung aufgeben musste, ich habe eigentlich alles im Griff. Und vielleicht müssen du und ich auch oft zu solchen Punkten kommen, wo wir das tiefe Fallen merken, wo wir die Distanz merken zu diesem heiligen Gott, um das richtig wieder zu begreifen, was es eigentlich bedeutet, eine neue Chance auch zu bekommen. Und deswegen, nächste Folie, ganz kurz, Petrus, du bist ein Versager. Es hat sich in den ganzen Evangeliengeschichten schon angedeutet. Ja, er setzt den Fuß aufs Wasser, ja, er läuft auf Jesus zu, aber dann sinkt er. Und dann sagt, fürchtete er sich, er begann zu sinken, Herr, schrie er, rette mich. Und dann sagt Jesus, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? In dem, wo er mutig vorangegangen ist, zeigt sich oft kurz danach auch das Fallen. So Stück für Stück, könnte man sagen, bereitet Jesus den Petrus schon vor, damit er erkennt, wer er eigentlich ist. Nächste. Messias-Bekenntnis. Wow, Petrus sagt, du bist der Christus. Alle anderen haben Prophet, irgendwas gedacht, Johannes der Täufer auferstanden. Ich habe das gesagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jetzt auf mich, auf das Bekenntnis will er seine Gemeinde bauen. Wunderbar, Petrus, so richtig fast geschwebt über dem Boden, könnte man sagen. Kurz danach erzählt Jesus, dass um das zu erreichen, er nach Jerusalem gehen muss, die Leute ihn foltern, umbringen werden. Und Petrus sagt hier, er nimmt Jesus. Dann nahm ihn Petrus beiseite, sagt mal, Jesus, pass mal auf, ich erkläre dir jetzt nochmal alles, so ein bisschen den Weg. Niemals, Herr, auf keinen Fall soll sowas mit dir geschehen. Er machte damit deutlich, ich habe nichts begriffen. Ich habe zwar das Bekenntnis rausgehauen, aber was das bedeutet aus Gottes Sicht, dass der heilige Gott Menschen mit sich versöhnen kann, dass er selber sterben muss, das habe ich überhaupt noch nicht begriffen. Und dann sagt Jesus zu ihm sogar, geh weg von mir, Satan, du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Bong, richtiger Schlag vom Bug, den Petrus gerade hoch, himmelhoch jauchzend, sagt ihm Jesus, geh weg von mir, Satan. Ein paar Verse weiter. Weiter, nächste Folie. Michael, ja genau. Auch da natürlich, Petrus, Mensch, da ist endlich ein Kämpfer, der sich einsetzt für die evangelikalen Werte in unserer Gesellschaft, da er einsetzt für das Christentum, dass nicht alles einfach falsch am Fernsehen gezeigt wird oder sonst was. Ein Kämpfer. Jesus sagt, hey, steck das Schwert weg. Soll ich den bitteren Kelch, den mir der Vater gegeben hat, etwa nicht trinken? Und Lukas schreibt auch noch als Arzt dazu, dass er das Ohr auch wieder geheilt hat. Von dem, also was Petrus kaputt gemacht hat, Gott sei Dank gibt's Jesus, der manches auch wieder heilt, was wir als Christen hier auf der Welt kaputt machen. Also auch da, Petrus wusste schon, ich bin ein Versager. Und dann natürlich auch das totale Versagen vor der Kreuzigung, nächste Folie, wo Petrus zwar, Michael, ganz weit mitgeht, wir kennen die Geschichte, super toll, dass er den Mut hatte, wirklich in diese Gefahr sich reinzubegeben, aber in der Gefahr plötzlich erkennt er doch, wie weit weg er noch davon ist, ein Superheiliger zu sein, der sozusagen alles selber in der Hand hat. Eine Magd am Tor, ein paar Soldaten am Feuer, die Frau am Tor. Und er merkt plötzlich, hey, wie kann ich sagen, Jesus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann hier in der Stelle, den Mann kenne ich nicht. Und hier kriegt Petrus letztlich sein Herz vor Augen gespiegelt. Wozu jeder von uns auch noch in der Lage ist, weil wir Menschen sind, Jesus komplett zu verleugnen. Dinge, die wir total für richtig halten, anders auszuleben. Aus irgendeinem Grund, wo man oft das Hemd näher ist als die Jacke. Und dann diese Szene, ich mag mir das gar nicht vorstellen, wo dann Jesus schon gefoltert und unterwegs müde, kaputt an Petrus vorbeigeht und dann so beschrieben wird, er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. An dem Punkt musste Petrus von Jesus nochmal ganz klar gebracht werden. Er ging hinaus und er weinte. Er wusste, innerhalb seines Jüngerkreises, innerhalb der Gesellschaft würde der Daumen runtergehen. Petrus, du hast es nicht geschafft. Du hast große Worte gemacht, aber jetzt hast du versagt. Daumen runter, weg, aussortiert. Ich kann mich nicht mehr blicken lassen in der Gemeinde mit dem, was mir passiert ist. Das gibt's auch heute noch. Dinge, die vorfallen im Leben von Christen, wo man nachher sagt, geh am besten in eine andere Stadt, denn hier in der Gemeinde wirst du nicht mehr glücklich werden. Das werde immer vorgehalten werden. Das Ding würde immer nachgetragen werden. Leider ist das so. Das gibt's. Ein anderer, der auch versagt hat, Judas, sich umgebracht. Petrus sitzt jetzt hier an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob du in deinem Leben, könnte man eine Zeugnisrunde machen, dass du mal schon erlebt hast, an so einen Punkt gekommen bist, wo du richtig gesagt hast, nee, es geht einfach nicht mehr weiter. Träume sind zerplatzt, kannst mal weiter klicken. Und die Frage ist, wie bist du damit umgegangen? Wie gehst du damit um, wenn du solche Dinge erlebst in deinem Leben, wo dir alles zerbricht, wo du dein schönes Christsein plötzlich nicht mehr da hast und du entdeckst, nee, ich war gar nicht so gut drauf, wie ich eigentlich vielleicht mal gedacht habe. Wie du das auch wirklich vor Gott bekennst und erkennst, aber vielleicht auch vor Menschen. Gibt dann ganz verschiedene Verhaltensweisen. Die einen versuchen durch irgendwie ganz viel Sachen zu kaufen, neues Auto, neues Wohnzimmereinrichtung, einfach irgendwie was aufrechtzuerhalten nach außen hin, damit die Leute denken, es passt alles. Ob du das dann auf Kredit gekauft hast oder sonst was, interessiert ja erstmal nicht mehr. Aber einfach diese Fassade weiter aufrechtzuerhalten, vielleicht dich sogar noch mehr reinzusteigern, um dass die anderen das nicht merken. Dann gibt's die Volkskrankheit Depression, die immer mehr zunimmt. Andere fallen dann einfach in ein tiefes Loch, wenn sie Dinge erkannt haben in ihrem Leben, gesagt haben, ich habe immer gedacht, ich schaff's einfach nicht. Das gibt's verschiedene Gründe, aber auch das. Gibt auch Leute, die dann aggressiv werden, die das nach außen hin aggressiv wieder rausspiegeln, was innen drin, wo sie erkannt haben, ich krieg's mein Leben nicht auf die Reihe. Auch das erleben wir in Städten überall, junge Leute, ältere Leute. Gegensatz, man versucht auch noch andere, die Schadenfreude an anderen, diese ganze Hassdinger oder sowas im Internet, was man alles schnell Kommentare schreibt, wo richtig andere runterziehen, ist ja oft nichts anderes als das nach außen gespiegelte, ja, ich schaff's eigentlich auch nicht, aber jetzt das System passiert, jetzt Daumen runter, jetzt soll der mal auch richtig leiden. Das sind all die Dinge von Leuten, die selber in dem Versagen stecken, aber dann nicht zu Jesus gehen, nicht von Jesus die neue Chance annehmen, sondern eigentlich nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Gemeinsam an all den Dingen ist, ich verliere die Freude eigentlich am Leben. Ich verliere die Freude am Leben, dümpel so ein bisschen vor mich hin. Und das kann auch in einer christlichen Gemeinschaft passieren, dass ich dann die Dinge schon noch mitmache, aber die Freude eigentlich schon lange nicht mehr da ist. Weil ich einfach merke, ich bin so, es wird nichts anders werden. Manche verzweifeln total. Ich erinnere mich daran, oben, als wir bei Bremen da waren, ist so ein Müllwagen mal früh, hat ist vorbeigefahren an einen oder ein Auto wollte den Müllwagen überholen und hat einen dabei zu Tode gefahren. Und es ging dann durch die Zeitung oder so, war so ein bisschen neblig oder so und dann war so ein Bericht von dem drin und dann hat gesagt, ich könnte das ungeschehen machen, was der so gesagt hat. Aber es war einfach passiert und das Leben war nicht mehr zurückzumachen. Und wie viele Leute sitzen in unseren Kirchen, vielleicht auch in den Häusern, in Gasthäusern oder sonst wo, Konzerten, nach außen hin sehr schön, aber innen gibt's Sachen, wo man sagt, ich hätte das anders gemacht, eine andere Entscheidung getroffen und das kann man nicht mehr reparieren. Du kannst, wenn du was kaputt gefahren hast, ein Auto oder ein Zorn, kannst du irgendwie Schadenersatz geben oder so, aber manche Sachen kannst du nicht mehr reparieren, die sind passiert und in unserer Gesellschaft würdest du mit Daumen runter ausgemustert. Keine Chance mehr. Vielleicht auch manchmal in der Fehlerkultur von Gemeinden schwierig, wenn einem wirklich was nach außen hin passiert ist. Uneheliches Kind. Ich war in der Mennonitengemeinde in Espelkamp nach der Bibelschule. Da waren vor allem solche sexuellen Fehlverhalten, die irgendwie dann auch sichtbar geworden sind. Das war ein No-Go. Also die Leute mussten eigentlich wegziehen dann. Sonst sind sie ständig im Gerede gewesen. Wenn du wirklich neue Hest anfangen wollen, musstest du wegziehen. Traurig. Aber so sind auch wir Menschen. Wir freuen uns manchmal daran, wenn es den anderen auch schlecht geht. Und deswegen lasst uns keine solchen Menschen werden. Petrus, du bist ein Versager. Und erst wenn ich an diesen Nullpunkt angelangt bin ich mir sicher, wenn ich solche Punkte in meinem Leben nicht habe, glaube ich, werde ich ein oberflächliches Christsein führen. Werde ich immer noch denken, ja, ich bin ja gut drauf. Ich hab's gut, Jesus, dass du mich entdeckt hast, dass ich bei dir mit bin, dass ich mitmachen kann. Und deswegen gibt's diese Chance, ne? Und das, dieses Lied hier, es gibt bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht. Es gibt Versöhnung selbst für Feinde, Vergebung für die schlimmsten Sünden, ein neuer Anfang jederzeit. Das sind Lieder, die singen wir ja alle. Natürlich gibt es die neueren auch, aber das sind welche, die immer über Jahre hinweg gesungen haben. Ich glaube, warum halten die sich auch so oft so gut? Nicht nur wegen der Melodie, ich glaube, weil das was spiegelt, was tief in uns drin wir eigentlich wissen. Wir brauchen das, ein neuer Anfang. Und wir uns irgendwo danach sehnen, dass uns genau das passiert. Und wenn ich an den Punkt komme, glaube ich, dann entdecke ich neu die Freude, entdecke ich neu die Liebe, weil ich dann begreife, diese neue Chance, die habe ich nicht verdient, sie wurde mir geschenkt. Und dann gehen wir kurz noch auf ein paar Punkte ein. Wenn ich sage, Gott macht alles neu, ja, siehe, ich mache alles neu und so weiter, er gibt mir eine neue Chance, dann ist es nicht wie am Neujahr, ich nehme wieder mal vor, 10 Kilo abzunehmen die ersten 2 Monate, ein neuer Vorsatz, ich nehme mal wieder vor, mein Christsein besser zu leben oder so. Das ist alles so gute Vorsätze. Das ist nicht damit gemeint. Eine neue Chance fängt damit an, dass eine neue Grundlage von Jesus geschaffen wird. Und diese neue Grundlage ist diese Beziehung aus Liebe heraus. Und da müssen wir alle auch immer wieder neu tanken und neu dahin kommen. Es nützt mir nichts, wenn ich mit 18 Jahren meine Entscheidung getroffen habe und dann so mein Leben doch wieder selber lebe, mein Christsein. Es ist Gnade, wenn Gott mir immer wieder mal zeigt, wie ich bin. Und dass das, was ich ändern will, wo ich irgendwie Jesus besser gefallen will, mehr machen will, nicht Werner macht oder nicht dein Name macht, sondern aus dieser Beziehung heraus. Und das ist das, was hier in der Geschichte vorhin wir gelesen haben. Ein neuer Anfang braucht eine neue Grundlage. Nicht, versuch's doch nochmal, streng dich ein bisschen mehr an, sondern liebst du mich? Liebst du mich? Nicht nach außen hin die Dinge ändern, umsetzen, besser dastehen, mehr erreichen, sondern dein Innenleben. Captain of your soul, sagt Gordon MacDonald mal, eine Kapitän deiner Seele zu sein. Diese Zeit, die du nur und Jesus allein miteinander verbringen. Petrus, du bist von Gott geliebt. In diesen ganz wenigen Versen wird deutlich, wie Jesus, wie Gott mit Versagern umgeht. Und das darfst du und das darf ich immer wieder neu erleben. Ob es Januar 26 ist, Februar 26, März, das ganze Jahr und noch darüber hinaus. Kannst du mal die nächste Folie blenden? Es sind 3 Punkte, Liebe, Gnade und Wahrheit. Liebe, Gnade und Wahrheit. Liebe, sehe ich hier, die Initiative geht von Jesus aus. Jesus geht auf Simon zu. Er sagt, Simon, da war was. Lass uns mal miteinander reden. Komm mal mit ein bisschen beiseite. Lass mal die anderen gehen. Jetzt will nur ich mit dir reden. Ich weiß nicht, ob Petrus das angesprochen hätte. Wir wissen ja nicht, wie das Evangelium hätte weitergehen können. Dass Petrus gesagt hätte, du Jesus, Mensch, mir ist da echt was ganz Dummes passiert damals im Garten. Und so weißt du ja, ich wollte es eigentlich nicht, aber so. Ich weiß nicht, ob Petrus dazu in der Lage gewesen wäre überhaupt. Und das ist so ein Geschenk, dass Jesus auf Petrus zugeht. Und das sehen wir in das Evangelium. Ich habe nur ein Beispiel hier, Römer 5, Vers 8. Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünde waren. Er ist nicht erst für uns gestorben, nachdem wir 3 Punkte gemacht haben und sagt, ja, der meint's wirklich ernst, jetzt sterbe ich mal für den. Sondern es war erst die Handlung Gottes, dass er alles gegeben hat. So eine Vorauskasse sozusagen, ja, Vorausvertrauen. Es ist alles bereit und jetzt dürfen wir da einsteigen. Und das ist die Liebe, die Jesus hier auch dem Petrus zeigt. Und ich darf das auch erwarten. Ich weiß nicht, wo du jetzt jeder einzelne Pflicht hier steht persönlich, wo man irgendwo sagt, ja, irgendwie bin ich vielleicht auch in so einer Hängepartie gerade. Ich merke, ich bräuchte das eigentlich auch. Vielleicht ist es ein Punkt, wo Jesus dich anspricht und sagt, hey, lass uns mal beiseite treten. Ich möchte mal mit dir über ein paar Sachen reden. Die Liebe, das ist etwas, was von Gott ausgeht. Es ist nicht nur ein Wort, sondern es ist eine Tat, die schon geschehen ist auf Golgatha. Alles ist bereit. Und dann klopft Gott manchmal leise an unsere Tür unseres Herzens und ich weiß, ich bin jetzt gemeint. Jetzt brauche ich eine Zeit, wo ich mal mit diesem Jesus neu rede, wo ich diese Herzenshaltung neu überprüfe und die Liebe Jesu letztlich für mich wieder neu annehme. Ich will jetzt gar nicht so sehr auf die 3 Liebe, da gibt es Agabe und Philea, verschiedene Worte, gar nicht eingehen. Ich will einfach mal sagen, die Beziehung zu Jesus und er geht auf dich zu und fragt dich, wie steht's um dein Herz? Das ist die Liebe. Zweitens die Gnade. Jesus gibt dem Petrus keine To-Do-Liste. Das machen wir ja so gerne. Nach Motto, jetzt hast du mal da versagt, jetzt machen wir die 10 Punkte, dann sehe ich, ob du es wirklich ernst meinst. Mit dem Bekehren oder wieder zurück wollen oder sonst was. Ja, ich weiß nicht, ob er das aus der Ehe kennt. Manchmal, da hat der Ehepartner vielleicht irgendwas vergessen. Und dann sagst du, jetzt schauen wir mal, ob du die nächsten Tage das anders machst. Dann passt das wieder. Jesus gibt uns keine To-Do-Liste. Und das ist Gnade. Petrus hätte sein Versagen nie wieder gut machen können. Und wir können das auch nicht. Hast du mich lieb? Bist du jemand, der gerne die Sachen wieder gut macht durch eigene Leistung, Anstrengung? Du tust dem anderen einen großen Gefallen und versuchst alles für den anderen zu machen. Dann muss er mich doch wieder lieb haben. Bei Jesus ist es nicht so. Jesus macht's andersrum. Er gibt dir eine neue Grundlage für dein Leben, für deine Beziehung, für deine Kraft. Und daraus wird das entstehen, dass du die Dinge auch anders angehst. Du willst das ja. Du willst ihn lieben. Du willst die Dinge richtig machen. Du willst nicht versagen. Du willst nicht verleugnen. Du willst nicht deine alten Charaktereigenschaften so ein bisschen das Herz auf der Zunge tragen, schnell mal was raushauen oder sowas, sondern du möchtest doch, dass Jesus aus dir rausschaut. Und die Gnade ist, dass Jesus alles erstmal dir gibt und er erwartet, dass die Gnade sich auswirkt. In Paulus schreibt mal, lasst die Gnade nicht vergeblich geschenkt worden sein euch in euren Herzen, sondern lasst das raus, was hier bewirkt. Das ist übrigens der Unterschied auch zwischen allen Religionen und zwischen christlichen Glauben. Jemand hat es mal so gesagt, tun und getan. Alle Religionen werden dich auffordern, tun, tu das, lass jenes, faste. Wir haben bald Ramadan, vielleicht betet ihr auch dann während der Zeit, im Ramadan im Februar geht das jetzt an, ändert sich ja immer. Und das ist ganz klassische. Und es gibt auch in unseren Frankenwälder-Kreisen Christen, die denken, das ist auch beim Christsein so. Wenn man bestimmte Sachen tut, dann ist man ein guter Christ. Aber der christliche Glaube basiert darauf, dass es getan ist, dass Jesus alles schon getan hat. Das ist der Unterschied. Und deswegen, bitte, wenn euch irgendwo mal jemand begegnet und sagt, Mensch, ich bin halt kein so guter Christ wie du, ich bin halt ein schlechterer Christ oder sowas, sagt, es gibt keine guten und schlechten Christen. Es gibt Menschen, die die Gnade Jesu empfangen haben und andere, die sie noch nicht empfangen haben. Also bitte versucht euch irgendwie einen Satz zurechtzulegen und betet in der Situation, dass ihr jemand erklären könnt, dass er nicht ein schlechter Christ ist, sondern entweder oder. Weil alles ist schon getan. Das ist Gnade. Petrus musste sich keinen Handstand machen und 3 Meter rückwärts laufen damit, und damit Jesus ihn wieder annimmt, sondern Jesus sagt, es ist schon alles getan. Hast du mich lieb? Und dann gebe ich dir eine neue Beauftragung. Nicht auf Grundlage, streng dich mal an, schau mal, mach mal eine Probe, halbes Jahr mit Lämmer weiden und Schafe hüten, also meine Gemeinde sozusagen bauen und dann schauen wir mal, sondern hast du mich lieb? Ja, und dann geh hin in diese Beauftragung, die ich dir gebe. Nimm deinen Platz ein. Fang dieses neue Leben an. Ich gebe dir die neue Chance, auf Grundlage, dass alles schon bereit ist. Und jetzt geh und weide meine Lämmer und hüte meine Schafe. Versuch's doch nicht wieder aus eigener Kraft, Petrus. Mach das auf diese Herzenshaltung. Und diese Beauftragung von Jesus, die zeigt, alles ist gut. Alles ist vergeben. Denk nicht an das, was falsch gelaufen ist. Wenn ich dir vergeben habe, Petrus, ist alles gut. Lass die Leute reden, kann man sagen. Das ist leider oft so, dass Leute reden. Aber du und ich, wir sind klar. Deswegen haben wir jetzt dieses 4-Augen-Gespräch, Petrus. Du sollst wissen, wenn zwischen uns alles klar ist, dass diese neue Chance darfst du ausleben. Und deswegen, Jesus ruft solche Leute in den Dienst, die sich vorher von ihm dienen und vergeben haben lassen. Ein ganz wichtiger Satz. Glaube ich, dass zu oft man schaut, ja, wer kann irgendwas und der macht dann die Aufgaben. Und es sind oft Leute, die noch auf der ersten Stufe von Petrus sind. Ich habe mein Leben im Griff. Ich kann alles gut und dann darf ich den Dienst auch in der Gemeinde machen. Und das führt manchmal zu unguten Sachen. Auseinandersetzungen, Kritik, beleidigt sein und so weiter. Wenn du Leute hast, die wissen, mir ist alles vergeben, ich lebe aus dieser Gnade, ich habe diese neue Chance, nicht weil ich so gut bin, sondern weil Jesus alles getan hat, dann wirst du auch Leute entdecken, die in der Mitarbeit ganz anders ticken, ganz anders leben, diese Beauftragung auf einer ganz anderen Basis wahrnehmen. Das ist sehr schön, wenn das so ist. Und dritter Gedanke ist noch die Wahrheit. Also dieses von Gott geliebt, Liebe, Gott geht auf uns zu, Gnade, alles ist getan, aber auch Wahrheit gehört auch mit dazu. Mein Versagen wird aufgearbeitet und
vergeben. Und dann gibt's ja in dem Lied auch diesen Satz, danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Sich nicht in den Gedanken kommen, oh ja, es hat vielleicht Gott nicht so genau gesehen, was ich damals gemacht habe, gedacht, ich werde schon irgendwie durchkommen. Nee, ist ganz klar, Gott weiß alles. Er weiß auch mein Versagen. Und er will auch, dass ich weiß, dass Versagen komplett weg ist. Und deswegen fragt Jesus dreimal, denn Petrus hat ihn auch dreimal verleugnet. Ist ganz klar, Petrus weiß ja, deswegen wird er wahrscheinlich auch traurig, ist dritte Mal, ja, Jesus, Mensch, warum fragst du denn so oft? Jesus weiß, dieses Versagen muss aufgearbeitet werden. Und jeder von uns, die wir hier sitzen, muss und darf wissen, was in der Vergangenheit auch immer war in meinem Leben oder was irgendwie auch letzte Woche war oder heute schon war. Wenn es mit Jesus besprochen und geklärt ist, braucht mich das nicht mehr belasten. Es ist erkannt und bekannt und er liebt mich trotzdem. Es ist nicht was, wo ich irgendwie Jesus gegenüber verheimlichen wollte. Vielleicht kannst du es Menschen gegenüber verheimlichen, das ist klar, aber nicht Jesus gegenüber. Und dann, manchmal gibt es Gelegenheit, wo man auch zeugnishaft oder wer auch immer zu diesen Versagen stehen kann. Man muss nicht alles ausbreiten in alle Welt, was man nicht geschafft hat und nicht gut gelaufen ist. Aber es gibt manchmal Gelegenheiten. Aber dann bist du jemand, der dazu stehen kann und Gott die Ehre gibt durch das. Bei manchen Zeugnissen habe ich auch schon erlebt, wo Leute Drogen oder sonst was, hat man Eindruck gehabt, dass das Drogending war eigentlich der Hauptfokus und nicht, dass Jesus irgendwie rausgeholfen hat. Aber das will ich jetzt auch gar nicht alles beurteilen. Ich will nur sagen, du selber darfst auf jeden Fall dazu stehen. Manches wird man vielleicht vergessen sogar in unseren Gehirnwindungen. Manches würde vielleicht aber immer vor Augen bleiben. Oder es ist irgendwas passiert, kein uneheliches Kind, das wird dann da sein, die Konsequenzen werden da sein, aber deine Einstellung dazu wird anders werden. Und das ist hier, die Wahrheit gehört zu meinem Leben dazu und gerade deswegen ist es umso enormer, kennst und trotzdem liebst, trotzdem. Dass wir diese Lieder wirklich auch von Herzen singen mit einer großen Tiefe. Und wisst ihr, ich glaube das nächste, kannst du mal ein, genau. Der Feind Gottes, der ist ja auch noch da, bis Jesus wiederkommt oder wir sterben, hat er ein Interesse daran, die Christen die Freude zu rauben, uns in Scham zu halten, uns so zu halten, dass wir eigentlich nicht gerne Jesus nachfolgen, weil wir immer wieder angeklagt werden. Satan ist der Ankläger und er klagt uns an und zeigt uns auch das, was wir falsch machen als Christen, wo wir uns viele Sachen vorgenommen haben und nicht erreicht haben. Er ist aber der Ankläger. Er hat nicht das Ziel, Dinge aufzuarbeiten oder dass bei uns klarer wird oder Vergebung geschieht, sondern er will uns niedrig halten, er will uns in Traurigkeit halten, er will uns von der Freude Gottes trennen, Freude über die Vergebung. Was wäre das für ein Geschenk, wenn wir die Dinge zwar wissen, aber auch wissen, der Verantwortung trägt, der vergibt mir ja alles. Und da will Satan dazwischen kommen und mir diesen Blick vernebeln. Und deswegen, Gott zeigt mir mein Versagen in Liebe, geht auf mich zu, in Gnade, ich habe alles für dich getan. Wahrheit, ja, ich weiß, wie es war, ich weiß, wie es bei dir ausschaut. Er kennt alle unsere Herzen heute Morgen. Er kennt mein Herz, kennt dein Herz. Das ist gar nicht das Ding. Ich weiß das alles, aber Scham und Furcht hat keinen Platz. Denn ich habe dir alles vergeben. Und wenn wir das irgendwie besser begreifen könnten in unserem Leben, ich glaube, unsere Gemeinschaften, unsere Versammlungen, unsere Treffen, unser persönliches Leben wäre noch viel, viel mehr von dieser Freude geprägt über das, was wirklich Jesus mit mir getan hat. Und da gibt es diesen Vers aus 1. Johannes 3, den lesen wir einfach mal hier. Wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz. Und ihm ist nichts verborgen. Er, der uns durch und durch kennt, sieht nicht nur unsere Verfehlungen. Wenn unser Gewissen uns also nicht länger verurteilt, dann, liebe Freunde, können wir uns voll Zuversicht an Gott wenden und werden alles bekommen, was wir von ihm erbitten. Denn wir befolgen seine Gebote und tun das, was ihm gefällt. Können wir jetzt nicht auf alles eingehen. Kurz gesagt, in anderen Übersetzungen, Gott ist größer als unser Herz. Und unser Herz klagt uns manchmal an, weil Satan auch unser Gewissen dazu benutzt. Und er sagt, du brauchst jetzt nicht evangelisieren, du brauchst doch den anderen nicht von Jesus erzählen, schau mal dein Leben an, lass es doch. Meinetwegen geh zur Gemeinde oder liest zu Hause die Bibel, aber das war's dann auch. Er will uns das alles nehmen. Und dann dieser Satz von Johannes, der ja gerade 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. 1. Johannes 2, wenn wir doch sündigen, haben wir einen Fürsprecher, einen Anwalt vor dem Thron Gottes, Jesus Christus. Der will uns das so einhämmern, lasst euch doch nicht in diese Scham irgendwo vom Dienst entmutigen. Lasst nicht so entmutigte Leute sein, sondern selbst Gott ist größer als unser Herz. Auch wenn das vieles stimmt, was uns anklagt, weil wir es ja gemacht haben, weil wir es nicht geschafft haben, weil wir versagt haben, die neue Chance Gottes, die Vergebung Gottes ist viel, viel größer und er ist größer als unser Herz. Deswegen müssen wir uns diese Verse und diese Gedanken immer wieder vorsagen, einhämmern, gegenseitig ermutigen. Lass dich nicht runterziehen. Werd nicht einer, der depressiv da ist und sagt, ja, ich muss halt irgendwie mein Leben bis zum Lebensende gar zu Ende bringen. Dann werde ich schon bei Jesus sein. Sondern jetzt hüte meine Lämmer. Lass dich jetzt neu beauftragen mit einer großen Freude aus dieser Beziehung zu Jesus heraus. Genau. Ich dachte am Ende, dass wir dieses Lied nicht singen, sondern mal miteinander lesen. Man kann ja Liedverse auch lesen und dann sagen sie einfach manches nochmal ganz anders, als wenn man es nur singen. Und vielleicht schaffen wir das sogar. Ihr könnt ganz sitzen bleiben. Vielleicht spielen wir nachher nochmal auf. Dass wir mit diesem Lied einfach beenden und dass du deinen Namen da einsetzt. Petrus, Gott gibt dir eine neue Chance. Deine Geschichte dort einsetzt, dass du nochmal reflektierst. Allein schon diese dreieinhalb Wochen dieses Jahr, was ist da schon alles gewesen im Januar, wo du dir vielleicht anders vorgestellt hast, als es geworden ist, wo du dir andere Vorsätze genommen hast. Du wolltest ein ganz lieber, toller Mensch sein und es hat schon dreieinhalb Wochen lang nicht immer gereicht, dass du sagst, okay, das Neue, Jesus, das ist ja diese Beziehung der Liebe, da drauf willst du mein neues Leben bauen. Du hast mir die Liebe erwiesen, du hast mir die Gnade geschenkt, alles ist getan. Ja, ich darf dazu stehen, auch die ersten dreieinhalb Wochen waren noch nicht so dolle. Vielleicht werden auch die nächsten dreieinhalb nicht so doll. Aber Jesus, ich liebe dich und ich weiß, du kennst mich und liebst mich auch. Lass uns so einfach diesen Einheit jetzt beenden, mit, dass wir da gemeinsam dieses Lied lesen. Falls ihr es lesen könnt, ich weiß nicht, sonst müsst ihr weiter nach vorn. Ich lese es auf jeden Fall vor, lest bitte gerne laut mit. Wo ich auch stehe, du warst schon da. Wenn ich auch fliehe, du bist mir nah. Was ich auch denke, du weißt es schon. Was ich auch fühle, du wirst verstehen. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Amen.